Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Warner am Mikrofon herzlich willkommen. Es ist gerade viel Bewegung auf dem Pharmamarkt. BioNTech macht mit Pfizer gemeinsame Sache, CureVac mit Bayer und auch mit GlaxoSmithKline gibt es nun einen neuen Deal, wie die Tübinger heute Morgen bekannt gaben, im Kampf gegen das Coronavirus. Wie dieser Deal genau aussieht, das hören wir gleich. Außerdem Chefwechsel bei Siemens. Nach gut 7 Jahren verabschiedet sich Joe Kaeser auf der Hauptversammlung. Wie und was von dem Neuen von Roland Busch erwartet wird, dazu auch gleich mehr. Zunächst aber zur überraschenden Personalie der Nacht. Jeff Bezos, der zweitreichste Mensch der Welt, gibt seinen Chefposten bei Amazon ab, was nicht unbedingt bedeutet, dass er die Geschicke des Amazon-Imperiums, das Bezos einst als Online-Buchladen startete, komplett anderen überlässt. Aus Los Angeles berichtet Katharina Wilhelm.
Nach fast 3 Jahrzehnten an der Spitze will Amazon-Gründer Jeff Bezos nur nicht mehr die erste Geige spielen und gibt den Chefposten ab an Andy Jassy, der bisher die Cloud-Sparte bei Amazon leitet. Trotzdem wird Bezos den Konzern nicht verlassen, sondern weiterhin eine wichtige Rolle spielen, sagte Amazon-Vize Brian Olsavsky bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen. Jeff wird weiterhin nicht nur sehr engagiert bleiben, sondern auch seine Fingerabdrücke in vielen Bereichen der Produktentwicklung und Innovation hinterlassen. Außerdem bleibt er unser größter Einzelaktionär. Bezos wird als geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrates weiterhin Einfluss haben, sich aber aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. In einem Brief an die Angestellten begründete Bezos seinen Schritt damit, dass er sich anderen Projekten widmen wolle. Unter anderem dem Raumfahrtunternehmen Blue Origin, das Bezos im Jahr 2000 gegründet hatte, oder auch wohltätigen Zwecken, wie zum Beispiel dem Projekt Earth Fund, das sich gegen den Klimawandel engagiert. Möglicherweise hätten seine vielfältigen Engagements auch Probleme bereitet, mutmaßt Tech-Reporter Brad Stone vom US-TV-Sender Bloomberg. Bezos musste in der Vergangenheit, wie auch andere Chefs von Tech-Firmen, wie beispielsweise Google oder Apple, vor dem Kongress Rede und Antwort zur Marktmacht seines Konzerns stehen. Er hat versucht, aus diesen Anhörungen rauszukommen. Das Verhältnis mit dem vorherigen Präsidenten wurde verkompliziert dadurch, dass Bezos eine Zeitung gehört. Mit seinen vielen verschiedenen Beteiligungen wollte er nicht mehr die sichtbarste Person bei Amazon sein, die der Regierung Antworten liefern muss. Bezos, der Amazon 1994 gegründet hatte, baute die Online-Buchhandlung zu einem Billionengeschäft aus. Mit dem elektronischen Buch Kindle revolutionierte Amazon den Büchermarkt.
Alexa, what's the weather?
Currently in Los Angeles at 69 degrees with clear skies.
Mit der Sprachassistentin Alexa eroberte Amazon die Wohnzimmer der Kunden. In den USA hat sich Amazon bei der Supermarktkette Whole Foods eingekauft und betreibt auch eigene Supermärkte. Auch die Coronavirus-Krise konnte Amazon nichts anhaben. Im Gegenteil, der Konzern profitierte davon, dass viele Kunden zu Hause saßen und ihre Erledigungen über Amazon abwickelten. Das ließ auch Bezos Vermögen wachsen. Bezos gilt als zweitreichster Mann der Welt, knapp hinter Tesla-Chef Elon Musk. Die Quartalszahlen, die Amazon am Dienstag verlauten ließ, übertrafen die Erwartungen vieler Experten. Im Geschäftsjahr 2020 verdiente der Konzern mehr als 21 Milliarden US-Dollar. Offenbar ein optimaler Zeitpunkt für einen Wechsel, so jedenfalls stellte es Bezos selbst dar. Er übergibt den Posten an einen getreuen Weggefährten. Andy Jassy ist seit langer Zeit im Konzern und leitet derzeit das erfolgreichste Geschäft des Unternehmens, die Cloud-Sparte.
Soweit Katharina Wilhelm zum Rückzug von Jeff Bezos aus dem Tagesgeschäft. Bezos gibt also seinen Chefposten bei Amazon ab. Und die Frage an unseren heutigen Börsenreporter Jan Plate. Ja, Herr Plate, wie stark trauert man ihm denn nach?
An der Börse, da traut man Jeff Bezos schon nach. Nicht nur ist er einer der reichsten Menschen der Welt durch die Aktie und das Unternehmen geworden. Amazon ist eines der wertvollsten börsennotierten Technologieunternehmen. Jeff Bezos hat für viele Umwälzungen gesorgt in verschiedensten Branchen. Und deswegen habe ich auch im Börsengespräch mit Christoph Schmidt von Fegra Capital, das ich kurz vor der Sendung geführt habe, auch erstmal gefragt. Jeff Bezos eben als Mensch, Chef und Gründer von Amazon, als Unternehmer, was hat da bisher besonders beeindruckt?
Ja, er hat die Welt verändert. Es gibt sehr wenig Entrepreneure in der Welt, die solche Fußstapfen hinterlassen haben. Also Konzerne, die über 100 oder 150 Jahre bestehen, hat er quasi überholt in 2 Jahrzehnten, würde ich sagen.
Nun ist es ja so, Jeff Bezos kämpft mit dem Tesla-Gründer Elon Musk um die Position des reichsten Menschen der Welt. Jeff Bezos hat sich zuletzt schon mehr auf die Raumfahrt konzentriert mit seinem Unternehmen Blue Origin. Was erwarten Sie von Bezos nach jetzt diesem Rückzug?
Also ich denke mal, so eine Mischung aus beidem werden wir sehen. Vielleicht ein bisschen sozial und ein bisschen Charity-basierend plus der Raumfahrt als das nächste große Ding für die Menschheit. Und ich denke mal, dass seine Ideen und seine Innovation oder auch seine Fantasie dort auch einiges bewirken können. Vielleicht auch ganz neue Trends anschieben können. Und davon kann auch die Welt nur profitieren.
Damit mal auf den neuen Chef geschaut. Ab dem dritten Quartal soll der 53-jährige Andy Jassy der neue Chef sein. Bisher hat Andy Jassy die Cloud-Sparte AWS geführt. Ist das wichtig und richtig, dass er nun der Nachfolger wird?
Ja, es ist richtig. Er hat die AWS-Sparte, also diese Cloud-Sparte, zu einem großen Erfolg geführt. Das Wachstum da ist phänomenal. Heute ist es wirklich einer der Hauptbestandteile für das Zukunftsgeschäft.
Es gibt ja Herausforderungen für den neuen Chef. Zuletzt hat Andy Jassy das Trump-Netzwerk Parler aus der Cloud geworfen. Da gibt es politische Diskussionen, wie auch mit den Wettbewerbsbehörden wegen der Marktmacht von Amazon. Es gibt Diskussionen, die großen US-Tech-Konzerne wie Amazon zu zerschlagen. Was ist da die größte Herausforderung für den neuen Chef?
Eben genau diese Diskussion zu führen. Amazon hat natürlich ein Interesse, so viel wie möglich ihrer Marktmacht zu behalten. Das ist ganz logisch. Und ich kann mir vorstellen, das wird eine sehr lange Diskussion, eine sehr politische. Und es ist auch sehr gut, dass er die führt und nicht Jeff Bezos.
Deswegen der Rückzug von Jeff Bezos. Ist das für Amazon vielleicht auch eine Erleichterung bei den Zerschlagungsdiskussionen und dem Ärger, den es zuletzt besonders wegen der Marktmacht gegeben hat?
Absolut. Allein deshalb, weil Jeff Bezos ja als Großaktionär ja auch noch ein Interesse hat, das Alte zu erhalten in der Form. Und sein Nachfolger ist da etwas unbelasteter. Er steht quasi wie das neue Amazon, auch wenn er schon so lange dabei ist. Und das wird in den Gesprächen helfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und für Jeff Bezos war es noch ein cleverer Schachzug, am absoluten Zenit auszusteigen.
Jetzt zieht sich Jeff Bezos dann zwar zurück, aber er bleibt größter Aktionär und besetzt als Executive Chairman so einen Posten, der zwischen Aufsichtsrat und Co-Chef liegt. Kann Jeff Bezos gut genug loslassen?
Ich kann es mir schon vorstellen, weil er natürlich über die Jahre auch sehr hart gearbeitet hat. Und ich kann mir schon denken, dass er in der Lage ist, auch was abzugeben. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass er Ideen weiterhin bringt. Aber das operative Geschäft, also das tägliche Geschäft, das wird er in andere Hände jetzt nachhaltig legen und sich dort nicht einmischen. Davon gehe ich aus.
Damit mal der Blick auf die Geschäftszahlen, die ja auch vorgelegt wurden. Trotz oder ja wohl eher wegen der Corona-Krise ist es ziemlich gut gelaufen. Gerade auch mit einem starken Weihnachtsgeschäft durch Corona, Online-Krisen-Shopping. Was sticht da für Sie aus den aktuellen Geschäftszahlen besonders heraus?
Das Ausmaß dessen, wie die Erwartungen übertroffen wurden, das kann man natürlich super erklären mit der Pandemie im letzten Jahr und dem E-Commerce, der dann richtig geboomt hat weltweit. Aber es war für keinen so wirklich genau bezifferbar, wie hoch eben dieser Effekt sein wird. Und das hat mich am meisten beeindruckt.
Und aus Börsensicht auf die Aktie geschaut, die hat bisher kaum auf den Rückzug von Jeff Bezos reagiert.
Weil ich glaube, dass der Markt doch über die Jahre realisiert hat, dass Amazon nicht nur Jeff Bezos ist. Das operative Geschäft ist in guten Händen und wie gesagt, ein langjähriger Mitarbeiter leitet es jetzt. Ich denke mal, deswegen ist der Markt da sehr beruhigt.
Sagt Christoph Schmidt von Fegra Capital zu Amazon. Und dann gibt's heute noch, Herr Plate, eine andere Personalie, wenn auch nicht überraschend, sondern eher von langer Hand geplant. Siemens-Chef Joe Kaeser hat heute seinen letzten Arbeitstag, hat sich auf der Hauptversammlung verabschiedet und zwar mit einem außerordentlich starken Quartal. Wie kommt das denn an?
Das kommt gut an. Die Siemens-Aktie verteuert sich um 1,5%, zumal Siemens ja auch die Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich angehoben hat.
Und das stützt heute auch den DAX?
Siemens zieht den DAX ein bisschen nach oben. Ansonsten helfen aus den USA die guten Zahlen von Amazon sowie der Google-Mutter Alphabet. Das hält die Anleger bei Laune. Der DAX steigt um 0,5% auf 13.910 Punkte. Ein bisschen nehmen Händlern zufolge auch die Sorgen um die zockenden Hobby-Anleger ab, die über ihre Trading-Apps zuletzt die Märkte bewegt hatten. Wobei das ja einige Großanleger schon wachgerüttelt und auch manchen in Bedrängnis gebracht hatte. Von daher will jetzt die neue amerikanische Notenbankchefin Janet Yellen darüber sprechen. Janet Yellen hat die obersten Aufseher der Wall Street zu einem Treffen in dieser Woche zusammengerufen.
GlaxoSmithKline und CureVac wollen in Zukunft gemeinsam Impfstoffe produzieren. Dazu gleich noch mehr. Gibt es eine Kursreaktion darauf?
Das scheint der Aktie von CureVac schon zu helfen. Im deutschen Aktienmarkt im Frankfurter Handel können die Anteilsscheine um 7% zulegen. Und dann GlaxoSmithKline, die heute auch Geschäftszahlen vorgelegt haben. Seit diesen Zahlen die GlaxoSmithKline-Aktie tiefer minus mit fast 3%.
Und dann noch der Blick nach Italien. Dort soll es nun Mario Draghi richten und die Anleger, die freuen sich darüber.
Das lässt Anleger bei italienischen Staatsanleihen zugreifen und auch bei den Aktien. Ansonsten der Euro, der bewegt sich bei $1.2019. Die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,50%. Und der Goldpreis verliert im Vergleich zu gestern Mittag rund $11 auf etwa $1.836.
Jan Plate war das. Vielen Dank. Und wir schauen noch einmal auf CureVac, das Tübinger Unternehmen, das genauso wie BioNTech an einem Corona-Impfstoff auf Basis der vielversprechenden mRNA-Technologie arbeitet, für den es aber anders als bei BioNTech noch keine Zulassung gibt. Dennoch sorgen die Tübinger vor, später schnell liefern zu können. Mithilfe von großen Pharmakonzernen mit Bayer wurde bereits eine Kooperation besiegelt und auch GlaxoSmithKline aus Großbritannien soll nun helfen. Wie genau, berichtet Mischa Erhardt.
Die neue Kooperation zielt im Kern auf eine zweite Generation von Impfstoffen. Die sollen dann auch gegen künftige Mutationen des Virus schützen. Zu diesem Zweck bündeln die britische GlaxoSmithKline und CureVac ihr Wissen und ihre Infrastruktur, um dann schnell auf neu auftretende Varianten des Virus reagieren zu können.
Auf jeden Fall kann man sagen, dass es natürlich sowohl für den kleineren Part als auch für natürlich den größeren durchaus ein Vorteil ist, wenn man sich eben zusammentut, wenn man dadurch die Möglichkeit hat, von beiden Seiten her zu profitieren.
Sagt Andreas Lipko. Er ist Marktexperte bei der Commerzbank-Tochter Comdirect. Das gemeinsame Entwicklungsprogramm beider Konzerne startet ab sofort und hat ein Volumen von 150 Millionen Euro. Dabei wird GlaxoSmithKline eine Vorauszahlung von 75 Millionen Euro leisten und eine zweite Zahlung abhängig vom Erreichen bestimmter Ziele fließen lassen.
Und das ist ja oftmals auch das Sinnhafte an solchen Kooperationen, weil man sich dann eben kapitalkräftigere Partner zur Seite nimmt.
So Andreas Lipko. 2022, so der Plan, soll der oder sollen die neuen Impfstoffe dann in Produktion gehen. Erforschen wollen die Tübinger CureVac und GlaxoSmithKline auch, ob sich auf Basis der Boten-RNA-Methode auch Impfstoffe entwickeln lassen, die gegen mögliche andere Atemwegsviren wirken könnten. War das Erforschen und Entwickeln von Impfstoffen für die Pharmabranche in der Vergangenheit eine intensive Arbeit von vielen Jahren, die dann im Zweifel nur einmal eingesetzt werden konnten, ändert sich das möglicherweise gerade durch die globale Pandemie und das Entstehen von Mutationen des Coronavirus.
Pandemie wird das Impfgeschäft einen ganz anderen Grundcharakter bekommen, nämlich ein Markt, der auch in Zukunft entsprechende Nachfrage hat. Und durch diese Mutationen wird das ein nachhaltiges Geschäft.
Sagt Branchenanalyst Thomas Schießler aus dem Analystenhaus Equities. Dass Unternehmen wie CureVac oder BioNTech aus Mainz überhaupt so schnell Impfstoffe erforschen und herstellen können, liegt auch an deren neuartigen Boten-RNA-Ansatz. Einfach gesprochen kann man sich diese vergleichsweise kleinen Firmen vorstellen als Start-ups der Pharmabranche, die nun aber etablierte und riesige Pharmafirmen an ihrer Seite brauchen, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Rolf Hömke, Sprecher beim Verband der forschenden Arzneimittelhersteller.
Die kennen sich sehr gut aus mit einer bestimmten Technologie, mit einer bestimmten Art von Medikamenten, aber sie haben wenig Erfahrung darin, die wirklich mit sehr vielen Teilnehmern zu erproben. Und sie haben erst recht keine Erfahrung damit, wie man sie großtechnisch herstellt und wie man sie dann überall in alle Welt bringt.
Während die neue Kooperation auf eine zweite Generation von Impfstoffen zielt, soll der erste Impfstoff aus dem Haus CureVac noch in diesem Jahr kommen. Auch dabei will GlaxoSmithKline CureVac nach einer Zulassung des Impfstoffes unterstützen und 100 Millionen Impfdosen herstellen. In dieser Woche hatte auch der zweite Kooperationspartner von CureVac, der Bayer-Konzern, angekündigt, im kommenden Jahr 160 Millionen Impfdosen des CureVac-Impfstoffs produzieren zu können.
Aus Frankfurt der Bericht von Mischa Erhardt. Und wir schauen nach München, wo heute eine Ära zu Ende geht mit Joe Käser, der gut 7 Jahre an der Siemens-Spitze stand und wie kein anderer das einstige Industriekonglomerat Siemens umgebaut hat. Die Abspaltung einzelner Teile begann zwar schon vor seiner Zeit, doch gerade die letzten Ausgliederungen der Gesundheits- und Energiesparte, die wurden zumindest von den Börsianern gefeiert. Die heute veröffentlichten Quartalszahlen geben Caesars Strategie recht. Besser als die Konkurrenz ist Siemens bislang durch die Pandemie gekommen, was den Abschied für den 63-jährigen Siemens-Chef angenehmer machen dürfte und auch den Start für seinen Nachfolger Roland Busch. Caesars letzte Hauptversammlung hat Michael Watzke beobachtet.
Normalerweise finden Siemens-Hauptversammlungen in der Münchner Olympiahalle vor mehreren tausend Aktionären statt. Diese Bühne mit der typischen Siemens-Atmosphäre hätte der scheidende Siemens-Chef Joe Caesar wahrscheinlich bevorzugt, statt einer Online-Hauptversammlung in einem TV-Studio in der Siemens-Zentrale am Wittelsbacher Platz. Dort klang der Abschiedsapplaus für Caesar doch ein wenig dünn. In der Olympiahalle hätte es wahrscheinlich minutenlange Standing Ovations der Siemens-Aktionäre gegeben, denn die lieben Caesar aus gutem Grund. Der Aktienkurs sowohl des Mutterkonzerns als auch der abgespaltenen Unternehmensteile Healthineers und Siemens Energy hat sich unter Caesars Führung hervorragend entwickelt. Caesar habe eine Ära geprägt, sagt Aufsichtsratschef Jim Hagemann-Snabe.
Lieber Herr Caesar, lieber Joe, für den Aufsichtsrat, für mich persönlich und für uns alle hier ist das ein sehr emotionaler Moment. Es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, mit Ihrem Abschied geht eine Ära zu Ende.
Caesar, den die Kameraregie bei diesen Lobesworten ins Bild rückt, scheint sich vor allem über Snabes Aussage zu freuen, dass Siemens seit 15 Jahren zum ersten Mal ein geordneter Führungswechsel gelungen sei. Denn das, so Snabe, sei eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben eines Chefs. Caesar stellt in seiner Rede vor allem den gesellschaftlichen Auftrag des Siemens-Konzerns heraus. Er wirbt für Stakeholder- statt Shareholder-Kapitalismus.
Eigentlich müssten wir schon längst wissen, dass vor allem die kurzfristige Maximierung des Gewinns allein nicht Sinn und Zweck eines Unternehmens sein kann. Alle relevanten Beteiligten haben den Anspruch darauf, von den Aktivitäten eines Unternehmens zu profitieren.
Müsste Joe Caesar eine Überschrift für den Geist seiner Ära bei Siemens finden, dann, so der Niederbayer, sei es das Wort Eigentümerkultur.
Also sich so zu verhalten, als wäre es unser eigenes Unternehmen. Unser eigenes Geld, unseren eigenen Ruf und Reputation, die wir zu gewinnen oder zu verlieren haben.
An einer Stelle seiner Rede erwähnt Caesar den Unternehmensgründer Werner von Siemens, einen Erfinder und Ingenieur. Caesar ist kein Ingenieur, sondern Betriebswirtschaftler, ein Finanzmensch, wie manche Siemensianer bisweilen pikiert bemerkten. Dass Caesars Nachfolger Roland Busch wieder ein Ingenieur ist, wird deshalb im Konzern durchaus positiv vermerkt. Busch sagt, er wolle vor allem die Innovationskraft von Siemens stärken. Ein arbeitnehmerorientierter Siemens-Mitarbeiter fordert im Hintergrundgespräch, Siemens müsse sich in Zukunft wieder mehr um Produkte und weniger um Zahlen kümmern. Caesar rückte heute noch mal die Zahlen in den Mittelpunkt.
Seit dem 30. Juni ist der Wert ihrer Anteile um fast 36% gestiegen.
Und auch das sagte Joe Caesar heute zum Abschied auf der Hauptversammlung. Caesar bleibt Siemens übrigens indirekt erhalten als Aufsichtsratschef der Energiesparte Siemens Energy, wo er quasi nun eine unternehmensinterne Energiewende beaufsichtigen muss, die viele tausende Stellen kosten wird, wie wir seit gestern wissen. Und beim Thema Energiewende bleiben wir auch. Die war heute nämlich auch Thema in der Kabinettssitzung in Berlin. Von dort berichtet Theo Gers.
Die Energiewende kommt voran und dennoch will Wirtschaftsminister Altmaier noch bis Ende März Pflöcke einrammen, damit Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität auf Kurs bleibt.
Die Energiewende ist wesentlich besser als ihr Ruf. Wir haben in allen zentralen Bereichen große Fortschritte erreicht und wir haben in den meisten Bereichen auch unsere Ziele nicht nur erreicht, sondern übertroffen.
Das ist die Ausgangslage für den Wirtschaftsminister. Tatsächlich ist seine Bilanz gemischt. Auf der einen Seite stehen Erfolge. Das Ziel, etwa den Anteil der Erneuerbaren beim Strom zu steigern, wurde mit 46% im vergangenen Jahr übererfüllt. Erreicht wurde wider Erwarten auch das Ziel, den CO2-Ausstoß bis 2020 um 40% zu senken, auch wenn Altmaier da noch vorsichtig bleibt.
Ich weiß, dass einige von Ihnen sagen werden, das hat aber doch auch mit Corona zu tun. Ja, Corona hat eine Rolle gespielt, aber eben nicht nur. Der positive Trend hat deutlich früher eingesetzt. Und wir wären auch ohne Corona, nach allem, was wir sagen können, in die Nähe der Zielerreichung gekommen, vielleicht sogar drüber.
Dennoch, Zeit zum Innehalten gibt es nicht. Beim Strom soll der Anteil der Erneuerbaren bis 2030 bislang auf 65% steigen. Ein nationales Ziel, das ohne die Ausweisung neuer Flächen für Windturbinen an Land nicht zu erreichen ist. Und es ist erst recht nicht zu erreichen, nachdem die EU vor einigen Wochen beschloss, ihre Ausbauziele zu erhöhen. Werden diese auf Deutschland heruntergebrochen, muss der Anteil der Erneuerbaren noch stärker forciert werden. Hier aber will Peter Altmaier eine rote Linie ziehen. Die EEG-Umlage, mit der der Ausbau der Erneuerbaren im Wesentlichen finanziert wird, darf auf keinen Fall steigen.
Ich kann mir manches vorstellen, was ambitionssteigernd wirkt, aber mir fehlt die Vorstellungskraft, dass die EEG-Umlage noch einmal deutlich ansteigen könnte. Und das will ich sicher ausschließen. Und wenn uns das gelingt, gemeinsam mit dem Finanzminister, dann bin ich auch bereit, über weitere Erhöhungen der Ausbaupfade zu sprechen.
Damit sind harte Verhandlungen in den nächsten Wochen programmiert. Denn der Bund hat im Rahmen des Konjunkturprogramms gegen die Covid-19-Pandemie 11 Milliarden Euro locker gemacht, um die EEG-Umlage und damit die Strompreise zu senken. Will Altmaier dies fortsetzen, muss der Finanzminister in den kommenden Jahren weitere Milliarden bereitstellen. Um eine weitere Baustelle will sich zudem Umweltministerin Svenja Schulze kümmern. Ihr Sorgenkind ist der Verkehr, wo der CO2-Ausstoß zuletzt sogar wieder stieg. Sie will deshalb den Anteil erneuerbarer Energien im Verkehr bis 2030 auf 28% steigern.
Wie Altmaier und Schulze die Energiewende voranbringen wollen, berichtete Theo Gers aus Berlin. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, in der es noch einmal um Siemens Energy geht. Zunächst aber zur Reform der Finanzaufsichtsbehörde BaFin, die Finanzminister Olaf Scholz gestern angekündigt hat. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung:
Der Bilanzbetrug von Wirecard ist ein Desaster, dessen Aufarbeitung am Anfang steht. Die Betrügereien durchziehen die Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel. Als sie mutmaßlich begannen, war Wolfgang Schäuble oberster Dienstherr der Aufsicht. Sein Staatssekretär Jens Spahn für die Fintech-Branche zuständig. Schäuble und Spahn sind nicht durch Aufklärungseifer aufgefallen. Von Amtsinhaber Scholz wird dieser nun erwartet, weil er ja Minister und Kanzlerkandidat ist, bemerkt die Süddeutsche Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fordert: Die Reform muss darauf zielen, das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter zu stärken. Dazu kann größere Unabhängigkeit vom Finanzministerium beitragen. Die politische Kontrolle der Aufsicht ließe sich über Auskunftspflichten im Bundestag gewährleisten. Auch eine Haftung bei grober Fahrlässigkeit darf kein Tabu bleiben. Fassungslos machen die laschen Kontrollen der Aktiengeschäfte der Mitarbeiter. Es ist richtig, dass Scholz diese nun deutlich einschränkt. Zockereien wie mit den Wirecard-Aktien hätten längst verboten sein müssen. Die vorrangige Aufgabe für Scholz besteht darin, das verlorene Vertrauen in der Bevölkerung und in den von der BaFin beaufsichtigten Instituten wieder aufzubauen. Der Neuanfang der BaFin wird ein mühevoller Prozess, ist sich die FAZ sicher. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy streicht rund 7.800 seiner weltweit gut 90.000 Arbeitsplätze. Die Berliner Zeitung kommt zu dieser Einschätzung. Der Stellenabbau gilt als Antwort auf den Klimawandel. Weg von den fossilen Energien hin zu den Zukunftsmärkten mit Windkraft und Wasserstoff. Dabei arbeitet auch die Wind- und Wasserstoffsparte alles andere als profitabel. Die immer neuen Ausgründungen im Konzern offenbaren vielmehr ein strukturelles Problem. Die Lieferketten sind zu kompliziert, die Verwaltung ist zu teuer. Vor allem fehlt es der Unternehmensspitze an einer klaren Vision, kritisiert die Berliner Zeitung.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Begehrte Haarpracht, verzweifelte Kunden und die Schwarzarbeit der Friseure. Dazu können Sie gleich mehr hören nach den Nachrichten in Deutschland. Heute dann mit meiner Kollegin Sabine Schmidt am Mikrofon. Und mehr aus der Wirtschaftsredaktion gibt es dann wieder ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis hierhin. Im Studio war Eva Bahner.